Und unser Eins ist einfach nur back to the roots, ne? Zurück ganz einfach zu den Anfängen, als Riesling von Rhein und Mosel die berühmtesten Weine der Welt waren, um 1900. Nicht nur die berühmtesten, auch die teuersten Weine der Welt waren. Da ist kein Rocket Science. Da musste man halt warten. Und dann kam irgendwann mal heute, haben wir halt keine Zeit mehr, aber dafür einen Haufen Technologie. Heute rührt man, was weiß ich, Bentonit drauf, um einmal umgerührt, am nächsten Tag filtriert man runter, kann man eigentlich den Wein direkt füllen. Ne? Absolut unmöglich gewesen.
Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Die heutige Folge führt uns mal wieder an die Mosel und zwar nach Bernkastel-Kues. Ich war da ja letztes Jahr auch schon mal zu Besuch und leider war es dann damals so, dass mein heutiger Gesprächspartner verhindert war und das Gespräch ausgefallen ist. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft, das Gespräch nachzuholen. Und deswegen bin ich heute virtuell wieder zurückgekehrt an diesen Ort, wo die Zeit ein Stück stehen geblieben scheint. Eine wirklich schöne historische Altstadt mit Fachwerkhäusern. Du hast den mittelalterlichen Marktplatz und hoch über allem thront die Burg Landshut. Ringsherum nichts als Weinberge und steile Weinhänge, denn die Mosel ist das größte Steillagenweinbaugebiet der Welt. Und mitten in diesem Weinbaugebiet, direkt im Bernkastel an der Mittelmosel, liegt das berühmt-berüchtigte Weingut Dr. Losen. Wir sprechen heute über seinen Weg vom Archäologen zum Winzer, über alte Reben, Schiefer und die Kunst, einem Wein Zeit zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und Ernst Losen. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Dr. Losen ist auf jeden Fall ein Name. Also gerade zu Beginn, als ich mit Wein angefangen habe und mich so durch Deutschland durchgetrunken habe und spätestens dann irgendwann mal bei der Mosel hängen geblieben bin, bin ich auch bei deinen Weinen hängen geblieben. Und habe mir gedacht, wow, ist es ja wirklich einzigartig, was ihr hier in die Flaschen zaubert. Glaubst du, das ist nur hier an der Mosel möglich, was ihr hier macht? Oder ist es auch eine Frage ja der Technik, dass man das irgendwie...
Sagen wir mal so, eine gewisse Stilrichtung, die hier an der Mosel, wo die Mosel auch bekannt ist, die kann man wirklich, glaube ich, in dieser Brillanz nur an der Mosel machen. Wenn wir jetzt von restsüßen Weinen sprechen, also diesen klassischen Kabinett Spätlesen, ne, auch Auslesen, so diese fruchtig-süßen Weine, die jetzt nicht so unbedingt populär sind mehr, in Deutschland zumindest, wo fast nur noch trocken getrunken wird, ne. Damals immer so ein klassischer Moselkabinett, das ist also gerade wenn ich Ausländer hier habe, jetzt wieder, aber obwohl ich hatte am Sonntag auch hier 18 Deutsche gehabt, ne, da habe ich dann einen älteren Kabinett aufgemacht, so im ganz klassischen Stil, so 7,5% Alkohol, 8% Alkohol, ne, und so mit etwas weniger Restsüße, so im feinherben Bereich, waren 12er, glaube ich, gewesen, ne. Brillant, der war noch taufrisch, ne? Also diese Art von Wein, glaube ich, kann man nur hier an der Mosel machen, weil man da ein sehr nördliches Weinbaugebiet machen kann. Aber man muss natürlich wirklich jetzt auch noch ein Aber sagen. Im trockenen Bereich waren wir natürlich früher, sagen wir mal, bevor Global Warming, war das schon hier an der Mosel ein bisschen hart, ne? Das waren dann, ne, Spätlese trocken mit 10 Alkohol, ne? Obwohl heute so oft Leute sagen, gerade wegen wenigen Alkohol finde ich das ja so gut. Aber da hat da manchmal schon ein bisschen die Reife gefehlt. Ne? Heute kann man sagen, uns an der Mosel, darf man ja kaum laut sagen, hat das Global Warming doch sehr geholfen. Besonders was trockene Weine angeht, trockene Rieslinge, die werden jetzt, kriegen wir, sagen wir, die nötige Reife. Aber keine Überreife. Ist nicht so, dass wir haben ja noch ein Weingut in der Pfalz, da, was wir da betreiben, Villa Wolf, ne? Da sieht's anders aus. Da ist es natürlich schon die Global Warming schon wesentlich wärmer geworden. Hier liegen wir dann auf einmal jetzt mal easy peasy, kannst du 13,5 oder 14 Alkohol erreichen. Das ist an der Mosel immer noch nicht möglich. Also wenn man keine Botrytis reinnimmt. Ne? Also nur 100% gesunde Trauben. Da hat man natürlich noch schöne, leichte, sag mal, am internationalen Markt verglichen, trockene Rieslinge mit 12 Alkohol, ne, die wunderbar brillieren. Also wir brauchen in der Mosel keine 14 Alkohol oder mehr, ne, was man international mittlerweile ja hat, um einen schönen Wein zu machen. Ganz im Gegenteil, der Riesling braucht keinen hohen Alkohol, um zu performen. Ne? Der Riesling braucht nur eine gewisse Hängzeit, also Aromareife. Aber wenn du eine tolle Aromareife hast, kannst du Weine mit, selbst mit 11,5, trockene Weine mit 11,5 machen, die wunderschön sind, ne? Und so, ne? Also in der Hinsicht haben wir, sagen wir mal, durch Global Warming im Trockenbereich haben wir mit Sicherheit aufgeholt in den letzten 30 Jahren, ne? Das war schon ein bisschen, wenn ich zurückgucke, die trockenen Weine von meinem Vater, das waren schon harte Burschen, ne? Und so, na, die musste man noch alt werden lassen. Ich habe jetzt einen 85er noch gefunden. 85er trockener Bernkaster Barschube, Riesling trocken, ne? Also das, was man damals QBA genannt hat, ne? Und so. Ja, der ist wunderschön jetzt, ne? Denk immer nur, oi, wie muss der 1986, 87 geschmeckt haben, ne? Das waren Säureprügel, ne?
40 Jahre, ne? 40
Doch, nach
Jahre.
14 Jahren und trotzdem noch, der steht da wie eins, unglaublich, ne? Nur dann denkt man zurück, Halleluja, wie muss der dann 86, 87 geschmeckt haben, ne? Der 85er, ne? Also von daher, und auch, glaube ich, was habe ich gesehen, war nur 10 Alkohol auf dem Etikett, ne, oder so was, 9,5 oder so, ne? War verrückt, ne? Und so. Aber wie gesagt, die Mosel hat schon, und dann durch die, glaube ich, den Schiefer, ne, der gibt nochmal so einen besonderen Dreh in dem ganzen Geschmack. Ne? Die Säure ist etwas mineralischer, also sag mal, vom Geschmack her. Das ist natürlich klar, wenn ich jetzt mehr südlich gehe, Pfalz, Rheinhessen, da ist alles ein bisschen, ne, runder, ein bisschen, naja, die Aromatik ist dann noch ein bisschen mehr powerful, ne? Da ist bei uns alles natürlich ein bisschen mehr reduziert, mehr elegant. Unsere Weine brauchen halt auch noch ein bisschen Alter. Ich sehe das auch bei unseren Trockenweinen, ne? Die sind eigentlich am schönsten, wenn man sie dann nach 4, 5 Jahren anfängt aufzumachen, ne? Mein Großvater hat immer gesagt, Jahrgang plus 10. Dann sind die richtig. Dann kann man Riesling, oder wie so früher sagt, so ein Möselchen aufmachen. Ne?
Gilt die Faustformel heute noch so, oder?
Ja, also schon bei uns zumindest ja. Ne? Also ich hatte gestern Abend noch so Asiaten gehabt, also Hongkong und Freunde da, der lange Merchant Acquisition in Shanghai war, bei Deloitte und so. Da haben wir gestern Abend dann noch einen 14er. 14er Bernkster Lai GG aufgemacht, ne? Jetzt wird es dann jetzt 12 Jahre alt, ne? Perfekt, ne?
Ja, lieber Ernst, danke auf jeden Fall für die Introduction, für die Einführung. Lass uns vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt auch auf dich als Person nochmal zu sprechen kommen. Du bist ja hier sozusagen auch ein Urgestein an der Mosel, bist mit dem Ganzen hier groß geworden, aus dieser Tradition heraus. Und mich würde mal interessieren, war das eigentlich schon immer deine Leidenschaft, deine Passion, dich mit Wein auseinanderzusetzen? Oder würdest du sagen, du
Eigentlich nicht, ne? Also sag mal so, ich sag immer, wie kommt man an ein Weingut, ne? Und wie kommt man an ein Weingut? Man muss halt nur das Falsche studiert haben, ne? Wir sind ja hier katholische Gegend, ne? Erst katholisch, ne? Das heißt 4 Brüder, 2 Schwestern, ne? Also, ne? Und die haben alle, was weiß ich, Naturwissenschaften studiert, Maschinenbau, Law, also was war Jura oder Betriebswirtschaft oder sonst was, ne? Ich war der Einzige, der dann letztendlich Archäologie studiert hat, ne? Und das ist natürlich ein Problem, ein gewisses Problem, weil als Archäologie ist ein wunderschönes Studium, ne? Gar kein Thema, ne? Aber sag mal, die Chancen, jemals einen Job zu bekommen, ist ziemlich gering. So, ich sage immer, also als Archäologie kannst du Taxifahrer werden oder direkt in die Sozialhilfe gehen. Aber einen Job findest du nie, ne? Also als Archäologe gibt auch zu wenige, ne? Und da haben natürlich meine Geschwister alle gesagt, ja, dann nimmst du mal besser Weingut, ne? Weil die anderen haben alle was anderes gemacht. Mein Bruder ist ein Professor für Laserphysik und meine Schwester war verheiratet mit einem Diplomaten, der war, keine Ahnung, Botschafter oder was in Argentinien, Brasilien, ne? Und die anderen haben alle was anderes gemacht, ne? Und ja, und dann, da hieß es, ja, komm, dann machst du das Weingut, ne? Naja, auf jeden Fall. Dann habe ich Weingut übernommen. War halt auch, ich hatte immer, wir hatten immer ein, ich und mein Vater hatten immer ein problematisches Verhältnis. Ne? Aber das ist ja ein typischer Generationenkonflikt, ne? Wie man das so hat. Ne? Und ja, und dann habe ich das Weingut übernommen. Aber nur wenn man was macht, dann macht man es ja richtig. Ne? Also jetzt einfach nur so dein Witz und dann gucken. Und außerdem war das Weingut auch sehr runtergekommen zu der Zeit. Also mein Vater hat sich dann sehr stark interessiert für. Der war auch in anderen Berufen tätig. Der war Jurist gewesen, ne? Und war ein Leben lang an der Politik Abgeordneter und so ein Zeug. Und da waren halt, das Weingut ist eigentlich nur deswegen erhalten geblieben, weil mein Vater musste seinem Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater waren passionierte Weinmaker, Weinmacher, ne? Mein Vater war Einzelkind, meine Mutter war Einzelkind. Beide haben ein Weingut geerbt, ne? So, und dadurch auch zwei verschiedene Traditionen, weil mein Urgroßvater väterlicherseits, der hat nur trockene Weine gemacht. Das war ja schon damals sehr ungewöhnlich, vor 100 Jahren, 120 Jahren, ne? Nur trockene Weine gemacht hat. Und so, und meine Mutter, die stammt aus dieser erweiterten Erblinie von den Prüms, ne? Johann Josef Prüm ist ja der berühmteste Prüm heutzutage, also so genommen, aus dieser Erblinie hat sie ein Weingut geerbt und die haben halt immer nur restsüße Weine gemacht, ne? Wie die Prüms heute auch noch, ne? Mein Großvater mütterlicherseits und Urgroßvater haben nur die klassischen restsüßen Cabernet Spätesen Aussätzen gemacht, ne? Während mein Urgroßvater und Großvater väterlicherseits nur trockene Weine gemacht hat. Schon sehr unterschiedliche Traditionen. Ich habe die beiden Traditionen dann irgendwann mal, als ich übernommen habe, weitergeführt, ne? Aber wie gesagt, das Weingut am Anfang war schon schwer und mein Vater war halt so ein klassischer, wie nennt man das, Patriarch, ne? Ja, also ich hätte mir nie vorstellen können, mit dem zusammenzuarbeiten. Das hatte sich aber dann, der wurde dann krank und dann musste auch einer übernehmen, ne? Weil meine Mutter dann gesagt hat, also wenn jetzt gar keiner das hier übernehmen wird, dann haben meine Geschwister mich doch mehr sehr gedrängt, hier reinzugehen. Weil meine Mutter hat gesagt, wenn es keiner übernimmt, dann verkaufe ich jetzt, ne? Dann ist, wenn der Vater nicht mehr da ist, und dann haben meine Geschwister, die natürlich alle auch irgendwo hier dran hingen, aber nicht unbedingt Bock hatten, das zu machen. Und sagte, mach du das, du musst das machen, ne? Du als Archäologe, wir werden dich nicht unterstützen.
Was würdest du sagen, war so das, was du wirklich komplett anders gemacht hast als dein Vater?
Ach, wir haben nicht viel, also sag mal so, wir sind einfach, wir haben uns mehr gekümmert, wir haben einfach gesagt, das alte Designer-Sprichwort, less is more, ne? Das funktioniert überall, ne? Weil man hat natürlich in einer gewissen Zeit damals, war man ja doch sehr fortschrittsgläubig, wie soll ich sagen, ich habe nichts gegen Fortschritt, um Gottes Willen, ne? Aber die Industrie hat ja schon dann viel, ne? Und dann Berater, die dann kamen, man muss das machen. Und da mein Vater ja nicht unbedingt jetzt aus diesem Fach kam, wie gesagt, hat ja Jura studiert und promoviert und so, ne? Ja, der hat natürlich auch viel. Und das war dann die 70er Jahre, wo dann jeder gesagt hat, ne, also der von den Beratern, dann gab ja auch immer Subventionen für jeden Scheiß, ne. Dann wurden dann diese ganzen Neuzüchtungen angebaut, was ja nie, was Blödsinn war, ne. Und alles Mögliche hat man dann den Beratern gefolgt, ne. Und unser Eins ist einfach nur back to the roots, ne. Zurück ganz einfach zu den Anfängen, als Riesling von Rhein und Mosel die berühmtesten Weine der Welt waren, um 1900. Nicht nur die berühmtesten, auch die teuersten Weine der Welt waren, ne? Einfach back to the roots. Das ist kein Rocket Science, ne? Also da muss man nur konsequent sein und auch, sag mal, ein bisschen Geduld haben, ne? Klar, Cashflow, die Banken und sonst was, ne? Aber also wir sind einfach ganz klassisch zurück dahin gegangen, wie man große Weine in den, sagen wir mal, 20er, 30er, 40er, 50er Jahre gemacht hat, ne? Dem Wein mehr Zeit gelassen, ne? Mehr Ruhe, ne? Heute machen wir Weine wieder, wie mein Urgroßvater, trockene Weine, die wir bis 8 Jahre, der hat seine ganzen trockenen Weine mindestens 2 bis 8 Jahre im Fass gelassen, ne? Auf der Volllefe, ohne Batonnage. Immer schön beigefüllt und so. Also learning by doing, ne? So haben wir uns langsam unseren eigenen Stil entwickelt und viele, viele Dinge wiederentdeckt, nicht, gar nichts Neues gemacht, nur einfach alte, uralte Traditionen wieder aufleben lassen. Da haben wir doch sehr viel Erfahrung, aber da brauchen wir dann auch Zeit. Ich meine, ich habe sogar Weine, die erst nach 50 Jahren wieder auf den Markt kommen, ne? Ein 81er, mein Großvater ist ein sehr intellektueller Mensch gewesen, der Väter, mütterlicherseits, ne? Der war aus Berlin, also der war auch kein Winemaker, ne? Und er war, ist erst nach der Pensionierung, hat er das Weingut von, also seiner Frau, also von meiner Mutter, übernommen. Und der hat eine riesige Bibliothek hier, 15.000 Bücher. Wir haben die immer noch sehr belesen, ne? Und da habe ich ein altes Weinmacherbuch gefunden, ne? Von 1807 oder sonst was, ne? Und so, und da war drin beschrieben, dass Riesling von Rhein und Mosel zu der Zeit, ne, 20 bis 30 Jahre im Fass gelagert wurden, ne? Auf der volle Neve, ne? Aber kein Batonnage, wie die Franzosen das machen, ne? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen in seiner Zeit, ne? 81 habe ich noch Archäologie studiert, da habe ich gedacht, das ist ja verrückt, ne? So was funktioniert, ne? Das gibt es doch gar nicht, ne? Das ist mir aber irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen. Ich wollte ja gar nicht, ich war ja noch gar nicht im Betrieb, ne? Wo so Anfänge, wo man auf den Fisch gesagt hat, irgendeiner muss ja mal dabei gut übernehmen. Du machst aber besser, du mit deiner scheiß Archäologie, ne? Und ja, und da habe ich das genauso nach diesem Rezept, ne? 27 Jahre im Fass auf der vollen Hefe, ne? Belassen, ne? Dann abgefüllt, ne? Und nie in den Markt gebracht, ne? Erst 21 die ersten 100 Mark kommst, aber noch 1750 Milliliter Flaschen, war ein klassisches Wohlfühler. Das ist irre, der Wein, der wird, also jedes Jahr, wenn wir den probieren, wir nennen den immer unseren Benjamin Button Wein, weil jedes Jahr, wenn wir ihn probieren, haben wir das Gefühl, der ist jetzt frischer als letztes Jahr, ne? Und das sind Sachen, damit lernt man, ich hätte zwar mal damals geschworen, das sind Weine, die man unser eins nicht mehr mag, weil natürlich vor 200 Jahren hatte man ein anderes Gefühl gehabt, also auch mit Sicherheit bei der Weingeschmack auch vor 200 Jahren. Ich dachte, naja, wenn du einen Wein, ich meine, 20 bis 30 Jahre fast nichts, sind das so Madeira-Stil, Sherry-Stil, ne? So leicht oxidierte Weine. Ich dachte vielleicht, naja, vielleicht haben die das früher gemacht, weil ja der englische Markt, der wichtigste Markt seiner Zeit war, so als wenn überhaupt, wenn man vom Export reden konnte, überhaupt in der Zeit. Und die Engländer haben ja immer sehr gerne so oxidierte Weine getrunken. Madeira, Sherry, das sind ja alles Sachen, die, die in England, groß war, was die Engländer gemocht haben, ne? Und da habe ich gedacht, vielleicht haben die Weine so ausgebaut, ne? Die Engländer sagen heute noch, wenn ich mit französischen Kollegen einen Wein trinke, der ein bisschen Oxidation nur hat, ne? Dann sagt der französische Weinmacher direkt Gout anglais, ne? Also der englische Geschmack, ne? Gout anglais, ne? Und so, ne? Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das ja so was. Mochten die das damals, ne? Aber das ist überhaupt nicht. Und das meine ich ja mit Learning by Doing. Hat mich jetzt, also ich bin jetzt 40 Jahre in dem Geschäft hier. Und so in der Zeit unglaublich viel alte Sachen, also historisches Winemaking, ne? Ich habe ja nichts neu erfunden, ne? Habe auch keine Lust, irgendwas Neues zu erfinden, ne? Aber vieles wiederentdeckt, ne? Was man ganz früher gemacht hat, was verloren gegangen ist. Ich sage immer, ganz, ganz früher hatten die Leute unglaublich viel Zeit, aber keine Technologie. Da musste man halt warten, ne? Bis der Wein sich selbst geklärt hat. Da musste man warten, bis der Wein sich selbst geschönt hat und so. Und dann kam irgendwann mal heute, haben wir all keine Zeit mehr, aber dafür ein Haufen Technologie. Heute rührt man, was weiß ich, Bentonit drauf, einmal umgerührt, am nächsten Tag filtriert man runter, kann man eigentlich den Wein direkt füllen, ne? Absolut unmöglich gewesen. Früher musste man sich Zeit nehmen, ne? Viel Zeit nehmen. Und da kommt das her. Mein Urgroßvater hat seine trockenen Weine, wie gesagt, er hat ja nur trockene Weine produziert, mindestens 2 bis 8 Jahre im Fass gelassen, ne? Und so, und diese Sachen habe ich alle wiederentdeckt, ne? Und wieder haben uns das, weil es gibt ja keine Weine, die so alt sind und trocken, sowieso nicht, siehst du nicht viel, weil halt die restlichen Weine populärer waren. Trocken ist irgendwie dann ja ab den 50er Jahren ja fast gar nicht mehr gemacht worden, ne? Deswegen hat man wenig Erfahrung da, ne? Ich habe dann irgendwann mal, hat mir mal ein alter Kunde von meinem Großvater, mir einen 47er mitgebracht, Özil Würzgarten, ne? Der so ausgebaut war, so 2 Jahre im Fass, ne, und lange auf der Hefe und bla. Und den habe ich dann, ich habe damals gesagt, und habe mich natürlich bedankt, war noch ganz nett und so, ne. Da dachte ich, naja, wir dachten ja immer früher, nur die fresssüßen Weine können sehr gut altern, ne. Weil die natürlich mit hoher Säure und ein bisschen Süße und so, da hat man natürlich niedrigen pH und die Restsüße hilft dir auch für das Alter, ne? Wird ja auch ein bisschen trockener und je älter die werden, geht die Restzucker geschmacklich ein bisschen zurück. Und so, aber trockene Weine hatte ich mir nicht. Aber den habe ich dann Wochen später aufgemacht und habe gedacht, fuck, ne, was hat denn der alte Kerl gemacht, der alte Herr, ne, dass der hier trockene Weine gemacht hat und 50 Jahre später trinke ich den, ne, und ein trockener Wein. Und der ist ja noch, also natürlich war der nicht mehr jugendlich, ne, aber der war nicht oxidiert, der war maturiert. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ein Wein eine fantastische Matura hat, eine schöne Maturation hat oder ob er oxidiert ist. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Und der hatte war fantastisch, ne? Gereift. Ne? Der hatte, also ja, der Wein hat in sich gestimmt. Ja, der hat in sich gestanden. War ein toller, trockener Wein. Ne? Und so, ich war einfach gut. 7-2 natürlich auch ein guter Jahrgang. Aber, und das hat mich dann direkt, das hat es dann gesagt, ja, hey, Mann, wir müssen unseren trockenen Wein, wir müssen aufhören mit dem, was wir gemacht haben. Wir müssen wieder zurück zu diesen Ursprüngen, was alles vergessen worden ist. Und ich habe ja dann, als ich war ja der Erste, der anfing, dann wirklich, wir haben unglaublich viel dann Holzfass, dann haben wir heute einen riesigen Holzfasskeller, weil wir das dann natürlich jetzt auch mit unseren fruchtigen Weinen machen. Mein Großvater, mütterlicherseits, der halt nur die fruchtigen Kabinettenspäne, der hat die auch 2 Jahre im Fass liegen lassen. Zwar auf der Feinhefe, wir haben heute kühlere Keller vielleicht und sagen wir technisch ein bisschen besser ausgerüstet. Wir lassen die jetzt auch auf der Vollhefe liegen, so Kabinettspätlese auslesen. Wir nennen die Tradition und produzieren die nach dem alten Weingesetz. Und viele, viele wissen das ja nicht mehr, dass früher, vor 71 haben wir das, was wir heute noch immer neues Weingesetz nennen, vor 50 Jahren, aber keiner weiß das mehr, dass ja damals der Restzucker in den Rieslingen, Kabinett und Spätlese, gesetzlich limitiert war. Und das wurde 1971 aufgehoben. Deswegen sind die Weine alle viel süßer geworden nach 71. Ne? Aber vorher gab es so eine etwas komplizierte Formel. Da waren die Weine alle also wesentlich weniger restsüß, die klassischen Prädikatsweine. Ein Kabinett war im Prinzip immer feinherb. Ne? Das war ja der alte Begriff für halbtrocken. Das wurde dann 71 als halbtrocken übernommen und Feinherbbegriff wurde nicht mehr, durfte nicht mehr verwendet werden. Ne? Aber das hat mich schon immer gewundert, weil auch schon mein Vater hat immer viel Export gemacht, fast nur nach USA. Mein Großvater hat schon Export gemacht. Ich habe sogar, mein Urgroßvater sogar schon. Ich habe mal im ältesten Restaurant Amerikas, das ist Antoine in New Orleans, war gerade vor Katrina, diesen schrecklichen Sturm, habe ich das besucht und da sagte der Sommelier zu mir, oh Mensch, Ernie, ich habe oben auf dem Speicher alte Weinlisten gefunden, ne? Und so, und hat er mir gezeigt, da war nochmal so, war so 1925 oder so was, ne? Die Liste. Und da, die Weinwelt war dann noch sehr, sehr, sehr überschaubar. Ne? Also da, ne, da war natürlich Champagner, ne, Bordeaux, Burgund drauf. Ne? Dann die Süßweine der Welt aus Bordeaux und Barsac. Ne? Dann ein bisschen Barolo, ein bisschen, ne, und also Piemont und ein bisschen Tuscany. Ne? Dann die Süßweine, Malaga und die ganzen Geschichten. Spanisch natürlich, Portugal, de Port und diese Geschichten, ne? Sherry und große Liste deutscher Rieslinge, weil das waren damals sehr berühmte Weine und teuer. Ne? Und dann war da durch und dann habe ich da gefunden. Ich habe ihm nämlich gerade damals, habe ich ihm, wann war das dann? Vor Katrina, das irgendwie, ich muss glaube ich 2012er oder einer oder was, ne? Bergsalei Kabinett mitgebracht. Und dann guck mal in die Liste und habe gesagt, oh, hatten sie schon einen 1920er Bergkastellei von meinem Urgroßvater draufsteht gehabt, ne? Da habe ich noch gesagt, na ja, wir kommen halt immer nur alle 80 Jahre vorbei, ne? Um einen Sales-Pitch zu machen. Ja, aber das war, und diese Traditionen, ne, die haben mich fasziniert jetzt in den letzten 40 Jahren und da habe ich viel in die Richtung, weil ja auch nicht so viel Aufzeichnungen gab und wenn du dann alte Rieslinge hier getrunken hast, wenn ich von meinem Urgroßvater alte Kabinetts aufgemacht habe, faszinierend, wie gut die da noch stehen. 66er, ne, oder 69er, ne, und so, unglaublich, ne, und das hat mich einfach interessiert, in die Richtung habe ich die letzten 40 Jahre halt mir wieder Erfahrung gesammelt, ne, weil am Ende ist es immer Learning by Doing, ne, ich habe leider nichts große Aufzeichnungen, ich weiß es nur durch mündliche Überlieferung meinem Vater, ne, und sonst war der gesagt, ja, der Opa, der hat die Weine immer ewig lange im Fass liegen gelassen, ne? Der hat ja nur trockene Weine gemacht und so, ne, die Geschichten, die er dann erzählt hat, ne? Aber das ist einfach faszinierend. Und ich glaube auch, dass diese, was ich persönlich sehe, wenn ich jetzt einmal so ältere trockene Weine aufmache, also oder was wir Reserven nennen, die 2 oder Hommage, die 3 Jahre im Fass liegen auf der Vollhefe. Wir machen das auch immer noch bis 8 Jahre. Es wird jedes Jahr auch ein Fass mit 8 Jahren Vollhefe im Fass ausgebaut, ne? Und wir haben jetzt damit die Erfahrung gemacht in den letzten 20, 25 Jahren, dass die Weine, je länger wir sie da liegen lassen auf der Vollhefe, sich kaum mehr entwickeln. Das immer wieder, war ja, jetzt wieder mit irgendwelchen, wer war das denn? Eine ganze Gruppe, ah ja, Engländer, ja genau. Unser englischer Importeur, die ganzen Buyers waren dabei, ne? Die 6, die Top-Buyers. Ne? Da bin ich in den Keller gegangen, habe den dann vom Fass probieren lassen, ne? Und habe nie gesagt, ich sag mal, was denkst du denn, was ist das denn, wie alt ist der denn, ne? Da habe ich den 2017er aus dem Fass gegeben. 17er aus dem Fass, der also jetzt fast 10 Jahre. Und da sagt er, ja, ist ja nicht von letztem Jahr. Also, nee, der ist schon 8, 9 Jahre jetzt hier im Fass, ne? Ah, kann nicht sein, ne? Kann nicht sein. Haben sie doch auf der vollen Hefe natürlich immer schön top beigefüllt. Das ist unglaublich spannend, was man da, hört sich zwar simpel an, ne? Klar, less is more. Aber man muss schon immer gucken, ne? Also, sag mal, so einfach voll machen und dann weggehen und gucken wir mal in 10 Jahren nochmal, was da draus geworden ist. So geht es auch nicht, ne?
Naja, das Ding ist, um auch
Zeit, ne? Das ist wie Kindererziehung, ne? Also, man sollte meinen, das wäre einfach, aber am Ende, ne, muss man nur konsequent sein, ne? Konsequent und Geduld haben, ne?
Das Ding ist ja, je weniger du machst, desto mehr musst du es richtig machen, ne? Weil ja, der Fokus ist ja auf dieser Sache dann drauf. Ne?
Genau. Also am Ende braucht man doch, ne? Am Anfang haben wir gesagt, ja, das hört sich doch simpel an, wie mein Vater dann da gesagt hat, was der Opa gemacht hat, ne? Sein Opa, mein Urgroßvater. Aber es ist doch ein bisschen, man muss, und das is ist es ja. Uns fehlt diese Erfahrung. Ein Urgroßvater, der hat noch viel gelernt über Überlieferungen, weil man ja gesagt hat, der wusste, welche Jahrgänge, wie lang, vielleicht der eine Jahrgang, der muss dann eher ein bisschen länger, der andere Jahrgang vielleicht ein bisschen weniger im Fass liegen. Und was muss überhaupt im Fass, dass der da seine 10 Jahre aushält? Ich meine, das sind alles so viele kleine Punkte, ne? Einfach jetzt ernten rein damit, au revoir, ne? Wir haben natürlich auch in den letzten 25 Jahren Gespür bekommen, was eignet sich besonders gut, ne, für lange Fasslagerung. Was vielleicht nicht so, ne? Was nehmen wir in das Grand Cru rein, ne? Also welche Grand Crus machen eine besonders gute Performance, ne? Welche Grand Crus sind da vielleicht weniger, ne? Also sag mal so, das ist dann doch immer noch so viele kleine Bausteinchen, ne, die dann trotzdem immer noch jedes Jahr dazukommen, wo wir immer wieder erstaunt sind, ne, weil wir einfach so viel Theorie im Kopf haben, was wir gelernt haben, ne, und dann oft kommt dann irgendwie, ist genau das Gegenteil. Aber einfach nur durch Learning by Doing, ne. Ich hab mal, hatten wir mal gemacht, ich hätte schwören können, zum Beispiel Filtration oder Nicht-Filtration. Wir haben, also, ich habe zu Bernie immer gesagt, also mein Kellermeister, aber also diese GG-Reserven und Hommage, die 2, 3 und länger, die müssen wir nicht filtrieren. Der, oh, ich weiß nicht, aber ich sagte, ja, aber guck mal, damals, der Urgroßvater, die hatten ja auch keine Schönungsmittel und keine Filter gehabt, ne? Die waren ja auch gezwungen, dann unfiltriert. Ja, nee, ich weiß nicht, der war immer so, mein Kellermeister war dann immer so, ja, obwohl er normalerweise, der hat das jetzt unglaublich gut entwickelt, ne? Ja, ich bin da mehr so der Ideengeber und sage, ja, lass uns das so machen. Ja, am Anfang, ne, Zweifel, ich weiß es, so, ja, und so, ne. Aber am Ende, da haben wir gesagt, gibt es natürlich, wie das so immer ist, wenn man miteinander diskutiert, dann muss man auch mal einen Kompromiss machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das wäre der erste Jahrgang, also dann mache ich, da hat er gesagt, weißt du was, dann mache ich das so. Ich fülle die oberen 2000 Liter, oder die obere Hälfte, fülle ich ohne Filtration ab, ne? Und dann der Rest, was dann noch auf der Hefe liegt, die filtriere ich, ne? Und dann, ja, meinetwegen, ne? Haben wir dann nur einmal gemacht, habe ich gesagt, aber nächsten Jahr, dann machen wir aber alles ohne Filtration, ne? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, haben wir die eigentlich mal jemals gegeneinander probiert? Also der gleiche Fass, was die Hälfte unfiltriert mir hatte, oh, filtriert ist, ne? Hat er gesagt, nee, haben wir noch nie gemacht. Hab ich gesagt, weißt du was, lass die mal rausholen. Ich habe dann im Versand gesagt, ja, lass mir, ich will mal von jedem eine Flasche haben. die wollen wir blind probieren, ne? Und ich hab von vornherein gesagt, also das ist bestimmt ganz einfach rauszufinden, weil man würde doch von der Logik ausgehen, dass der filtrierte Wein der elegantere ist, ne? Und der unfiltrierte, weil ja der unfiltriert ist, der vielleicht ein bisschen voluminöser ist oder sonst was, ne? Ja? Weil das macht einfach Sinn, ne? Was filtriert ist, ist klarer, ist, ne, präziser, ist purer, ist, genau, fokussierter, und das andere, wenn nicht so filtriert ist, ist vielleicht noch ein bisschen, naja, so, ne? Und wir haben beide falsch gelernt. Der unfiltrierte war der eleganteste, der feinste, und der filtrierte war der breitere. Und das findet man nur raus, wenn man macht. Weil unsere Theorie würde immer sagen, nee, nee, also wenn ich jetzt einen Professor gefragt hätte, dann hätte er gesagt, nee, 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 die Filtrierten sind immer die schönsten, die klarsten, deswegen filtriert man ja, ne? Und so, ne? Verrückt, ne? Aber so ist es, ne? Und an der Verrückte ist, man lernt immer noch, ne? Und so, ich meine, ist ja, man meint ja noch, ich bräuchte noch 100 Jahre, ne?
Und das
Um noch mal Sachen rauszubekommen, ne?
das ist dieses Erfahrungswissen, das du nur im echten Leben ansammeln kannst, ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch das, was es so spannend macht, gerade in unserer KI-Zeit heutzutage, wo du sämtliche Informationen gleich irgendwie so berechnen und runterdestillieren kannst und alles ist super schnell und kann schnell kopiert werden. Aber ich glaube, das, was ihr hier aufgebaut habt, ne, also wirklich auch diese Tradition und jetzt dich als Weinhistoriker schon fast, ne, ich glaube, diese Begeisterung für Archäologie, die kannst du voll ausleben und tauchst da auch immer sehr, sehr stark in die Geschichte ein und versuchst eher, was kannst du aus der Vergangenheit lernen oder aus dem echten Leben.
Die haben doch auch viel gewusst damals, ne? Die
Ja,
haben
ja.
sogar mehr gewusst, weil die nämlich viel mehr beobachtet haben, ne? Heute rufst du einen an, ja, der bringt dir irgendeine Hefe vorbei und 10 Schulungsmittel und sagt, komm hier mit, da kriegst du den Wein auch wieder mit hin, ne? Aber da darfst du keine Fehler machen, ne? Weil die hatten nicht diese ganze, weil diese ganzen Bauchladen am Zeug, was man aber draufschütten kann und so, ne? Um dann, wenn was schiefgegangen ist, wieder zu korrigieren, ne?
Ja, genau. Und das ist es, ne? Wie kriege ich dieses Wissen aus der Vergangenheit her? Wie kriege ich das raus? Du sagst, es ist viel mündliche Überlieferung. Also ich muss mich viel austauschen. Ich muss viel mit den
Und
Menschen
learning by
reden
doing, learning by doing.
und die Sachen ausprobieren, ne? Also ich
Learning
muss
by doing.
wirklich,
Anders geht es ja nicht, ne? Ich habe ja
genau.
keinen Urgroßvater mehr. Oder ich müsste eine Seance machen und den mal irgendwo wieder auf den Tisch beamen, ne? Aber ich glaube, da müssen wir einen Haufen Dope rauchen, um den nochmal zu.
Du, wenn wir jetzt gerade noch bei Geschichte sind, lass uns doch ein bisschen über Bernkastel noch sprechen. Wie ist deine Verbindung zu dem Ort? Wie erlebst du das?
Ja, also sag mal so, Bernkastel ist definitiv, also ich meine, ich habe ja so viele internationale Kunden, ne, die an Besuchen kommen. Also geht man natürlich immer mal nach Bernkastel, ne, so eine kleine Tour, mal durch Bernkastel laufen und man am Marktplatz ein Bierchen trinken, ein Bittchen, ne, das ist ja so, man unglaublich little cute Bierbar, ne, und so ganz klein und cool, ne, cute. Und die sind alle begeistert, weil natürlich so ein richtig, ne, ursprüngliches mittelalterliches Städtchen ist, ne? Wie ich immer sag, Fairy Tale, Village, ne? Und so, hab auch immer, guck mal, ich mache ja überall auf der Welt, mache ich ja, sag mal so Masterclasses, ne? War jetzt, wie gesagt, gerade aus Asien zurück, ne? Ja, 3 Tage in Bangkok, 3 Tage in Hongkong, 3 Tage in Taiwan, 3 Tage in Shanghai, 2 Tage in Shenzhen, ein Tag in Guangzhou. Und dann weiter nach Seoul, ne? Und mache ja da überall permanent Masterclasses und dann natürlich auch Consumer Tastings und so, ne? Und da habe ich immer Bilder von, also ich mache natürlich erstmal ein Overview über Riesling und das und so, ne? Und dann am Schluss der Einleitung kommt dann auch immer Bernkastel, weil das einfach pittoresk ist, ne? Das ist schon die Leute, wenn sie da mitten in China hockst, ne? Und so und zeigst da so Bilder da von Bernkastel, dann, oh, wow. Und dann natürlich noch. Vom Winter ist noch schöner, wenn der Weihnachtsmarkt ist, ne, und gerade der Marktplatz, ne. Er meint, es gibt nichts Pittoreskeres, ne. Und so, das ist schon schön, das ist eine schöne Werbung, ne, und so, ne. Aber da gibt es gar nichts. Also, wie gesagt, ich habe immer in meinen Masterclasses immer so in der Einführung, ist immer am Schluss der Einführung, natürlich zeige ich erstmal die Mosel, Mikroklima, Boden, alte Reben, war der ganze kleine Radatsch, was erstmal den Riesling in der Mosel ausmacht. Aber ich dachte natürlich auch immer, ja, aber hier, das ist der Heimatort, ne? Kleiner und war ja, immer ja, ne, weil ich in China, da bin ich, ist man ja in Hotels, ne? Wie jetzt wieder, die haben dann, keine Ahnung, 3000 Betten, 4000 Betten, ne? Dann sage ich, ja, ich komme Ort. Und dann sage ich immer, ich komme aus dem Ort, ne? Da könnte man die Einwohnerzahl fünfmal hier in das Hotel reinstecken, ne? Und so, ne? Und so. Und dann sage ich immer, wie? 500 Leute? Oh Gott, oder? Und so, ne? Aber das ist ein unglaublich schöner Ort, ne? Also da könnt ihr ja gar nichts dran rütteln. Was natürlich den Ort noch schön macht, ne? Dass er halt nicht verbaut ist, ne? Da kann man nichts mehr Neues bauen und sonst was. Er ist ja so authentisch noch, ne? Der Ort, ne? So, da kann man schon, ne? Also sag mal so, ist ja Heimat, ist ja so ein typischer deutscher Begriff, ne? Und so, ne? Schwer zu übersetzen, ne? Und speziell, wenn man so in Asien und so ist, ne? Die, wo man das Gefühl hat, dass die sowas nicht haben, weil die werden ja alle umgesiedelt in Großstädte und so, ne? Also so ein Gefühl, das finde ich schon toll. Wie gesagt, die waren auch gestern hier, der aus Hongkong, ne, China, habe ich gestern Abend noch Leute gehabt, ne, so Finanzleute, ne? Und so, ja, wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt mal schnell noch, bevor wir essen gehen, gehen wir auch schnell noch nach Bernkastel, ne?
Ja, ich finde immer das Schöne, wenn man nach Bernkastel kommt, da ist irgendwie die Zeit, die steht irgendwie still, ne? Also
Ja, für mich.
gerade wenn du so viel Zustrom hast und so viele Leute auch auf dich schauen als Region, dann ist es schon wichtig, einfach seine Werte und das, was einen als Region auch ausmacht, das einfach auch zu bewahren. Und das macht, glaube ich, auch den Charme, zum Beispiel jetzt auch von eurem Weingut aus oder auch von Bernkastel, diesen authentischen Kern einfach zu behalten und das zu schützen, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge. Weiter
Würdest du
geht's.
sagen, es gibt doch jetzt auch gewisse Neuerungen oder Innovationen, die jetzt anstrebt im Weingut? Oder macht ihr das, was funktioniert, einfach weiter? Ja, also sag mal so, ich glaube nicht, dass ich schon, obwohl wir schon lange machen, es gibt noch einige Sachen. Neuerungen ist ja auch so, wie gesagt, bei uns sind Neuerungen, die ich teilweise schon vor 20 Jahren gemacht habe, ne? Also die Neuerungen, wie gesagt, Dinge wie diese restsüßen Weine im alten, wir nennen diese Weine Tradition, im alten Stil, wie in den 40er, 50er, 60er Jahren ausgebaut haben, ne? Die wir da schon angefangen haben, aber noch nie in den Markt gebracht haben. So, weil ich habe jetzt einen 93er, den ich damals so ausgebaut habe, in der Idee dieses alten, also restsüßen Wein lange fast liegen lassen mit dem reduzierten Restzucker. Und dann noch mal lange habe ich jetzt angefangen, haben wir jetzt so eine Serie rausgebracht. Das hört sich neu an, weil wir dann jetzt gerade so eine Dreierkiste rausgebracht haben, nur mit alten, gereiften Weinen, ne? Aber da hier reden wir von 15, 18, 30 Jahre alt, ne? Die ich nie in den Markt gebracht habe. Eigentlich ist da jetzt nichts Neues. Das habe ich ja schon vor 30 Jahren angefangen, ne? Aber die Leute empfinden das. Oh, jetzt was Neues, Innovatives, ne? Und so, ne? Aber ich habe schon 30 Jahre gemacht, habe den noch nie rausgebracht. Ich sage ja, wie der 81er, der erst 31 rauskommt, wenn er 50 Jahre alt ist, ne? Und so, also ich habe genug Sachen in der Pipeline, was aber gar nicht neu ist, ne? Aber dann neu wirkt, wenn ich in den Markt kriege, ne? Aber wer wartet schon 50 Jahre, ne? Bevor er einen Wein in den Markt kriegt, ne? Und so, ne? Da habe ich mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, diese Geschichten. Ich meine Nichten, die das ja hier mal überleben sollen, ne? Und so, wir machen immer noch Sachen, ne? Aber das hat nichts mit Neuen zu tun. Wir lassen jetzt unsere Trockenbeeren aus diesen 10 Jahre auf der Hefe im Fass liegen, ne? Aber die kommen erst dann, wenn sie abgefüllt werden, dann nochmal 20 Jahren raus. Also ich habe gar nichts mehr davon, ne? Das werden meine Nichten, weil ich habe keine Kinder mehr. Wir haben keine Kinder mehr, auch nicht, ne?
Wie alt sind deine
Also,
Nichten jetzt?
bitte?
Wie alt sind die
Ja, die
jetzt?
sind noch jung, da muss ich mal lang warten. Ne? Die eine ist jetzt, die hat angefangen zu studieren, glaube ich. Ne? Die ist 23. Und die Kleine ist, was weiß ich, keine Ahnung, 14 oder 15 und so. Ne? Also bis 80 müssen wir wohl noch machen, bis da die Mädels, die wollen ja dann schon studieren, wollen sie ja nochmal im Ausland studieren, dann wollen sie ja nochmal woanders arbeiten. Ist auch richtig so. Kannst du nicht direkt, ne? Ja, na, wenn sie 30 sind, kann man mal hoffen, dass sie dann irgendwann mal der Erste reinkommt, ne? Und so, ne? Und dann, aber mein jüngerer Bruder, der ist auch hier in der Firma. Der ist Maschinenbauer, der ist dann irgendwann mal auch hier in die Firma gekommen. Bin ich auch ganz heilfroh, weil der ist mehr organisiert, ne? Der weiß genau, was er tut. Kalkuliert alles so drei Komma hinterm, drei Stellen hinterm Komma und so, ne? bin ja eher dann der Weinclown, ne? Der Leute unterhält und so. Und mein Bruder, der sieht zu, dass hier alles zusammengehalten wird, ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Und das sind seine Töchter. Und mein Bruder ist 10 Jahre jünger als ich, ne?
Okay.
Geht's noch, ne? Aber froh, ich meine, wir sind ja noch fit, ne? Immer weiter. Immer heiter, immer weiter.
Ja, Ernst, vielleicht zum Abschluss noch eine private, spaßige Frage. Du musst jetzt auf eine einsame Insel und du darfst nur einen von deinen Weinen mitnehmen, von deinen.
Diese, da habe ich komischerweise einmal gerade vor 2 Tagen, als ich hier die Leute hatte, also weil diese Frage kommt ja immer auf, und wieder, das ist die bescheuerste Frage der Welt. Also Wein, ne? Also dann wäre ja eher eine Bestrafung. Eine Insel, da hätte man mal seine Ruhe, ne? Aber ohne Handy und so, ne? Die Insel wäre fucked, aber eine Bestrafung, einen Wein mitzunehmen, den ich dann da nur trinken könnte, ne?
Und nur aus deinem Weingut.
Ach du Gott, noch schlimmer. Nee, ich liebe Wein viel zu viel. Ich habe ja auch eine riesige private Sammlung. Alte Burgunder, ne? Also ich mag alte Weine, also gereifte Weine. Ich meine, meine Burgunder gehen back bis 1915 zurück, meine Bordeaux bis 28, nee, 22 sogar zurück, ne? Und so, ne? Und wir trinken hier wirklich, ne? Große Weine, gereifte Weine. Und da gibt es Riesling von uns, da gibt es aber auch Riesling von Kollegen, große Weine, ne? Da gibt es große Bordeaux, Burgunder, ne? Ja, so, also von, also und da habe ich auch am meisten gelernt von denen, ne? Ich habe ja immer gesagt, ein großer Wein entsteht im Kopf, ne? Also man muss ja erstmal eine Idee von einem großen Wein haben, wenn ich einen produzieren will, ne? Und diese ganze für mich Unsinn, ja, aber ich lass den lieben Gott, ich lass die Natur, ne? Und so, lass den so, wir lassen ja auch immer. Aber das ist wie mit Erziehung, oder, ne? Macht mal anti-autoritär, lass mal ein Kind, aber macht mal gar nichts, ne? Dann hast du das Monster da, ne? Und Wein ist genau das Gleiche. Das ist auch eigentlich so manchmal so, ja, wie Naturals, ne? Naturals und Orange, ne? Cool. Aber man muss einen Rebstock beschneiden. Wenn es nicht beschneit, wird nichts mehr, ne? Und so. Also ich muss doch schon fangen, ganz am Anfang anfangen zu erziehen, ne? Warum soll ich dann beim Wein nichts mehr machen, ne? Und das Einzige, was ich weiß, wenn ich dem lieben Gott das Wein machen überlasse, ne? Dann ist am Ende eigentlich immer nur Essig kommt da raus, ne? Und von daher habe ich angefangen. Ich habe damals den Stuart Pickett kennengelernt, als er noch Student war und der sich so langsam mit Wein beschäftigt hat. Der hat bis heute noch keinen Führerschein. Und ganz früher, dann, als ich gerade so angefangen habe, da habe ich immer angeboten, komm, und der hat ja schon für Dekanter geschrieben und dann kam der ja schon in die großen Weingüter rein, ne? Ich hatte doch nicht viel Ahnung von so was gehabt, ne? Und da habe ich dem mal angeboten, ey, ich fahre dich, ne? Ich bin dein Chauffeur, ne? Und dann kam man auf einmal in Weingüter rein, ne? Rousseau, ne? Oder damals erster Besuch, 1988, glaube ich, beim Olivier Humbrecht, seinem Vater, ne? Zint Humbrecht, ne? Und so, ne? Und in jedem dieser Weingüter zugehört und super interessant, was haben die gemacht und die haben, was die erzählt haben, so. Und es spielt keine Rolle, ob Rotweinproduzenten oder Weißweinproduzenten waren. Ich habe immer was mitgenommen. Ich habe immer gesagt, oh, das hört sich gut an. Das ist eine interessante Geschichte. Und dann habe ich den Bernie dann am Anfang gesagt, Bernie auch nochmal gefahren. Also den Kellermeister, der ja auch schon 42 Jahre bei mir ist jetzt. Ne? Wir haben zusammen angefangen. Und da habe ich gesagt, ey, mein Bernie, das hört sich doch super an, ne? Und so, ne? Soll man denn dann auch mal ausprobieren? Full Cluster Pressing. Hat damals keiner gekannt. Aber macht ja Sinn, ne? So, ne? Und dann haben wir dann so langsam unseren eigenen Stil entwickelt, ne? Aber immer so ganz vorsichtig hier, vielleicht das eine integriert oder das integriert, ne? Und so haben dann natürlich auch festgestellt, Fruchtwasserpressing ist super, wenn du ein heißes Jahr hast, ne? Mit wenig Säure, verlierst du weniger Säure, ne? In anderen Jahren machen wir es so und so. Deswegen, wir sind auch nicht statisch, ne? Wir lassen uns einfach auf den Jahrgang ein, ne? Und tun im Prinzip je nach Jahrgang gewisse Sachen, ne, anwenden, ne? Jetzt aber jetzt nicht irgendwelche, was weiß ich, Schönungsmittel oder sonst was, ne, sondern einfach nur Techniken, ne, Techniken, ne, die so was Mazeration vielleicht ein bisschen länger. Ich habe nichts, dass man auf der Maische vergeht oder so, ne. Das ist immer abhängig vom Jahrgang und von ja mehr Säure, weniger Säure, sonst was, Reife und bla bla, ne, und so, ne. Und da habe ich viel gelernt, ne? Deswegen dieser eine Wein auf der Insel für mich absolut unmöglich, ne?
Dann
Weil ich auch.
stell ich dir eine andere blöde Frage zum Abschluss. Deine zwei Lieblingsjahrgänge der letzten 20 Jahre.
An der Mosel.
Ja.
An der Mosel. Da haben wir jetzt 26, das heißt 16, zurück bis 2006, ne? Wäre dann. Also ich bin ja eher so der Freund der kühleren Jahrgänge, ne? Und das war in den 2000er, 2002, 2004 und 2008, ist super, so schön, ne, zu trinken, ne? So, dann in den 20er Jahren, dann kam ja, dann in den 10er Jahren, im Prinzip, gefällt mir, aber, sagen wir mal so, das waren für die 2002, 2004, 2008 für trockene, für das restliche Kabinett und restliche spät in den Auslesen, super elegant, fein, schöne Säure, ganz pure, toll heute, ne? Und so, für die trockenen Weine dann in den 10er Jahren, fand ich einfach brillant, 18 und 19, obwohl 18 die warmer Jahrgang waren, ne? Und viele sagen würden, 18, wirklich so ein warmer Jahrgang, ne? Bei uns ist er brillant geworden, ne? Weil wir nur 100% gesunde Trauben nehmen, wenn überhaupt kein Betritt ist, ne? 18 jetzt ist wunderschön, 19 ist toll, ne? Und so, ne? Das würde ich jetzt sagen, ist einfach fantastisch. Die zwei Jahrgänge, wenn jetzt an die trockenen Weine geht, ne? Und so, fantastisch, ne? Und so, ne? Und, ja, aber das ist auch eine Präferenz, ne? Jeder hat da seine eigene Präferenz. Das ist jetzt, spielt jetzt nicht unbedingt, sag mal, das, was, sag mal, in der Presse dann gelesen wird, also, was jetzt die großen Jahrgänge dieser 20 Jahre sind. Für mich sind das einfach brillante Jahrgänge für einen gewissen Stil, ne, von Weinen, ne?
Welcher Jahrgang würdest du sagen, ist so richtig in die Hose gegangen? Was ist da dann noch in Erinnerung geblieben?
Oh, wow, oh, ja, also, sag mal so, unglaublich schwieriger Jahrgang war 2003 und 2000, war das denn, war das 2010, ne? 2010, ich weiß nicht, war irgendwas ist mit diesem Jahrgang passiert, also jetzt nicht nur bei uns, sondern insgesamt, ne? Der Wein, Jahrgang altert sehr schnell, ne? Warum, weshalb, da gab es irgendwie sowas, ne? Die Konstellation von dem Herbst und von dem ganzen Jahrgang hat irgendwas. Das war super kompliziert, keine Ahnung, ne? Aber das war super kompliziert, ne? Und so, ne? Das 2003 habe ich zwar, haben wir relativ gut, wir haben jetzt 2003 ja nochmal rausgebracht, ne? Ich habe ja dieses Joint Venture in Chateau, mit Château Saint-Michel in den USA, ne? Wo wir, also wir haben ja auch zwei Weingüter in Oregon, noch ein Weingut, also ein Joint Venture in Washington State, in Seattle. In Burgund haben wir auch noch eine Produktion. Ne? Wir haben das Vieux Château de Pouilly-Montrachet gekauft in 18 und produzieren seit 22 da auch Wein. Ne? Und wir in Australien produzieren wir Wein, ne? Riesling und so. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Und so, ne? Aber diese Auslandserfahrung, weil Château Saint-Michel in Eastern Washington, das ist ja eine Wüste, ne? Im Prinzip, ne? So Steppenwüste, ne? Da ist es immer heiß, ne? Wir haben hier 1100 Sonnenscheinstunden, da haben die 3500 Sonnenscheinstunden. Also da hast du natürlich, da lernst du viel, wie ein heißer Jahrgang, ein warmer Jahrgang wie 2003, wie man sowas handelt, ne, und so, ne. Und da habe ich viel, man kann nicht immer sagen, wir kommen von der alten Welt in die neue Welt, und jetzt sagen wir denen mal, wo der Hammer hängt, was die zu tun haben, ne, ganz im Gegenteil, man muss sich gegenseitig einlassen, ne. Ich habe viel gelernt, was die da machen, gerade was heiße Jahrgang angeht, ne. Und die haben natürlich von mir dann gelernt, so longer hang time und so, ne, mehr Aromatik, weniger Alkohol und so, ne. Und da habe ich gelernt, wie man mit heißen Jahrgängen gut umgeht, ne, und so, ne. Damals war das einfach so, die deutsche Winzerschaft hat gesagt, oh, wir haben das immer so gemacht, ne. Wir gehen, haben noch nie vor Mitte Oktober sind wir raus angegangen, ne. Und haben einfach das gemacht. Und ich bin einfach, weil ich dann durch Château Saint-Michel, weil das, nee, das geht nicht gut. Und ich bin sehr früh rausgegangen und habe nach Säure gelesen. Keine Ahnung, warum das hier gar keiner gemacht hat, ne? Und so, ne? Und da haben wir noch, wir haben ein paar Weine aus 2003, die sind total frisch noch, ne? Waren aber die dann noch eine recht gute, natürliche Säure mitgebracht haben. Also, wir haben meine Hand überall, ne? Und so, ne? Und von daher, aber es war insgesamt auch ein komplizierter Jahrgang, ne? Also, so, wenn man das so sieht, ne? Aber wie gesagt, wir haben das relativ gut noch überstanden, sagen wir so.
Wenn jemand jetzt den Stil deiner Weine mit der ersten Flasche kennenlernen möchte, welche würdest du da empfehlen?
Also, da würde ich sagen, ne? Ist ja immer so, keiner, wenn er das erste Mal Bordeaux trinkt, kauft sich direkt ein Château Lafite, ne? Für 600 Euro. Also der kauft sich, und deswegen sage ich immer, der Einstiegswein, das ist so wichtig, ne? Früher war das ja so zu meinen Elternzeiten und so. Man hat sich immer nur auf die großen Sachen konzentriert, ne? Na, kleiner, ja, das kommt, ne? Keine Beachtung gegeben, ne? Aber eigentlich muss man ja eigentlich den kleinen Weinen, den Einstiegsweinen, ne? Muss man eigentlich überproportional mehr Beachtung geben, ne? Und mehr Mühe geben, da einen schönen Wein zu machen, weil das ist das, was die Leute als erstes trinken. Wie gesagt, da kommt keiner hier hin und kauft sich direkt einen Bernkasser Doktor vom Molitor für 500 Euro, ne? Sondern der geht hin, kauft sich erstmal ein Gutsriesling, ne? Der 10, 12 Euro kostet oder was weiß ich, bei anderen vielleicht sogar nur 8, ne? Und so, ne? Und sagt sich, Mensch, hier kaufe ich mal so mal einen Gutsriesling, das kann ich mir leisten. Ja, und der muss ja überzeugen, diese eine Flasche, ne? Wenn die Sachs, ne, wenn die nix ist, ne, und so, oder sagt er, ah, nee, das ist aber nix, ne, der geht nicht weiter und sagt dann, oh, Mose, das ist nicht mein Ding, ne. Aber wenn diese eine Flasche richtig schön ist, performt, ne, also, ne, und sagt, wow, immer lecker, ne, Wahnsinn, ne, dann sagt man sich, ach, guck mal hier, da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen, dann versucht man sich weiter, ne, noch ein bisschen weiter zu gehen, ne. Deswegen sage ich immer so, Gutsriesling für uns, ne? Das muss man wirklich, den machen wir genauso wie die GGs, ne? Die werden im großen Holzfass auf natürlichen Hefe vergoren, bleiben auch ein Jahr im Fass liegen, ne? Ohne Batonnage. Also wir geben denen die gleiche Aufmerksamkeit und teuren Ausbaustil, wie wir das bei den GGs machen, um da natürlich einen tollen Wein zu machen. Klar, natürlich ist der dann viel günstiger, wird, kann man jetzt nicht immer so, ne, draufschlagen, ne? Aber das ist unser Blauschiefer, sagen wir mal so, ne? Weil ich sagen, wenn er einen trockenen Wein haben will, hier, mach den Blauschiefer, ne? Hol dir den Blauschiefer, da, und dann auch gestern, ja, genau, der Hongkongese, der hat den Blauschiefer, der, wow, das ist aber toll für so einen kleinen, also ein Einstiegswein, ne? Und so toll, ne? Und so. Und dann sind die Leute schon begeistert und sagen, oh, was hast du denn sonst noch, ne? Was gibt er denn sonst noch, ne? Wenn der schon nichts isst, dann sagen wir, ja, ich glaube, mit das Riesling ist, glaube ich, nichts für mich von der Mosel. Ne? Und so. Und im restlichen Bereich würde ich sagen, immer so, oder auch im restlichen Bereich, unser Feinherber-Qualitätswein, also unser Feinherber-Gutsriesling, ne? Oder also ein reduzierter, fruchtiger Einzellage-Kabinett, ne? Das ist für Leute, die lieber ein bisschen mehr fruchtig, ein bisschen mit Restsüße haben, ist das der absolute, wie gesagt, ein Wein, der dann überzeugt, um weiterzugehen, ne? Weiter zu marschieren.
Ja, ich glaube, dann weiß jetzt jeder, wo er einsteigen kann, wenn er mal Weine von
Es
dir.
macht ja keinen Sinn, immer die teuersten Weine zu empfehlen, oder?
Nee, aber es kommt immer darauf an, mit welcher Zielgruppe man auch spricht, ne?
Ja,
Und mit welchen Leuten.
aber es ist ja, wie gesagt, junge Leute, die haben ja immer gerade ein Gehalt und so, ne? Die will ich ja ranführen, ne?
Genau, na, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Zuhörer hier auf dem Podcast. Und
Und jeder muss es sich auch leisten können. Und das ist schön. Und ich glaube auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, Deutschland und hat noch nie so viel guten Wein für so eigentlich günstige Preise. Ne? Wenn ich nach Burgund gehe, ich meine, da haben wir ja, ne? Das ist ja irre, was die Preise da sind. Ne? Also auch Einstiegsweine, ne? Ja, da musst du ja immer gleich 30, 40 Euro aus hinlegen. Ne? Gibt ja, und da wird es schon schwierig, überhaupt was Gutes zu finden. Ne? Und so, ne? Aber in Deutschland, ne? Und da muss ich sagen, es gab, glaube ich, noch nie so viele junge Winzer in Deutschland, die alle hungrig sind, die alle wahnsinnsgute Weine machen. Also gibt tolle, sag mal, im Süden, Grauburgunder, Weißburgunder, also für kleinen Preis, die fantastisch sind. Und da gibt es so viele junge Winzer im Moment in Deutschland. Ist natürlich für die viel schwieriger, als ich angefangen habe. Ich als alter Esel, ne? Da war die Konkurrenz noch nicht so hoch, ne? Da war der Dönhoff, der Beil und so. Wir haben ja alle mehr oder weniger gleich, Dönig noch ein bisschen früher, ne? Und so, da war noch nicht so viel, wo wir uns dann auch profilieren konnten, ne? Aber heute gibt es ja so viele junge Winzer, egal wo du hingehst, ne? Ob Rheinhessen, Pfalz, Baden, ne? Egal wo du hingehst, die unglaublich guten Wein machen, ne? Und so. Und für einen, sagen wir mal, wirklich gemessen im Ausland, ne? Für einen unglaublich günstigen Preis. Ne? Also ich glaube, nirgendwo auf der Welt gibt es im Moment ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, ne, an Weinen als in Deutschland. Ne? Also wirklich hohe Qualität für kleinen Preis, muss man ganz sagen. Natürlich gibt es auch teuer, aber selbst was bei uns teuer ist, ne, Ich meine, wenn bei uns ein großes Gewächse von tollen Produzenten, die 80, 100 € kosten, ne? Ja, was kriege ich denn in Burgund für 80, 100 €, ne? Und von einem berühmten Winzer wie Dominique Lafond, ne? Der kostet der Einstiegswein, der Meursault, ne? Also der Village, kostet dann schon 150, 160 €, ne? Und da sind wir ja schon in der Art zur obersten Kategorie von Qualität, ne? Also von daher also gibt es so wahnsinnig viele junge Winzer und nicht nur VDP oder sonst was, ne? Einfach junge Winzer, die jetzt auch wissen wollen, die sich entschieden haben, das Weingut zu übernehmen, dann haben aber gesehen, ich kann nur überleben, wenn ich Top-Qualität mache, ne? Deswegen gab es noch nie so viel gute Qualität von jungen Winzern hier in Deutschland, also wie heute, ne? Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne?
Das motiviert auf jeden Fall, ne? Gerade
Ja.
wenn man jetzt so ein junger Sommelier ist und startet gerade erst rein.
Ja, klar, ne, das muss man unumwunden zugeben, ne?
Das lohnt sich,
Ja,
lieber
eben.
Jetzt. Ich glaube, ein Besuch
Na
im
klar, danke
Bernkasten
schön.
bei
Ja.
dir lohnt sich auch, ne?
Ja, mach mal, komm mal vorbei.
Auf jeden Fall. Okay, dann
Hey,
bedanke
alles
ich mich bei
klar.
dir für deine
Jo,
Zeit.
danke. Jo, tschüsschen, ne? Ciao.
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 Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.